Moin, herzlich willkommen, neue Folge Fra Calcio. Heute endlich mal wieder mit mir, Christoph Kröger. Erstmal muss ich sagen, es ist sehr schön, wieder zurück zu sein. Also ich war jetzt schon wieder in ein paar Videos, nachdem ich 2 Wochen komplett flach lag mit einer Lungenentzündung. Ja, was man halt so hat. Aber seit langer Zeit mal wieder in einem Fra Calcio. Das tut gut. Ich habe wieder Fragen von euch rausgesucht. Vom YouTube-Community-Tab, aber auch von unserem für Supporter exklusiven Discord-Channel. Das Ding ist, wenn man krank ist, ne, dann kümmert man sich um Dinge, beziehungsweise setzt man sich mit Themen auseinander, für die man sonst keine Zeit hat oder sich keine Zeit nimmt. Ja, ich bin zum Beispiel komplett in der Rennradfahr-Bubble abgestürzt, mehr oder weniger. Weil es lief ja noch die Tour de France. EM war vorbei, Olympia hat noch nicht angefangen, Tour de France. Jede Etappe komplett gesuchtet. Natürlich mit dem Pro-Cycling-Manager angefangen. Nennt mich Nerd, ist mir egal. Super Spiel. Rennrad bestellt, klar. Hatte ich früher schon. Ihr braucht jetzt nicht in die Tasten hacken. Oh, der Kröger in seiner Midlife-Crisis. Nein, ich bin früher jahrelang Rennrad gefahren. Hatte jetzt, seit ich in Berlin wohne, kein Rennrad. Das wird sich jetzt wieder ändern. Ich werde wieder aufs Rennrad steigen. Aber ja, dann ging Olympia los und dann wurde das sehr, sehr viel geschaut. Da sprechen wir auch noch später drüber. Und damit gehen wir rein. Und die erste Frage ist ja auch gleich schon mit Zweitliga-Bezug. Und zwar von EK-05. Moin, was sind deine Überraschungen und Enttäuschungen des ersten Spieltags in der zweiten Bundesliga? Ja, es geht wieder los. Beziehungsweise in der zweiten Liga ging es schon wieder los. Überraschung und Enttäuschung nach dem ersten Spieltag ist natürlich vermessen. Egal in welche Richtung. Also da kann man noch nicht so wahnsinnig viele Schlüsse draus ziehen. Aber schon ein paar kleine, würde ich sagen. Also wir müssen über Schalke 04 sprechen, wenn wir über Überraschungen sprechen, allen voran. Also 5:1 gegen Braunschweig. Ich würde hier nicht zu viel aufs Ergebnis geben, grundsätzlich. Also wenn ihr euch anschaut, wie teilweise die Tore gefallen sind. Braunschweig ist dann auch in der zweiten Halbzeit auseinandergefallen. Und Braunschweig ist natürlich auch, machen wir uns nicht vor, eine Mannschaft, die Schalke mit den Ambitionen, die Schalke natürlich hat, schlagen sollte. Trotzdem, aus Schalke-Perspektive gibt es jede Menge Grund zur Euphorie. Denn das sah schon richtig gut aus. Vor allem sahen ein paar Neuzugänge sehr, sehr gut aus. Ich ärgere mich sehr, dass ich mich noch nicht viel mehr vor der Saison, vor allem vor unserer Zweitliga-Prognose, mit Silla beschäftigt habe, der einen guten Einstand hatte. Weil dieses Duo Karaman, der seine sehr, sehr gute Form aus der Vorsaison mit rübergenommen hat, scheinbar, der zusammen mit Silla könnte eine richtig, richtig tödliche, sehr, sehr unterhaltsame Kombo sein, sehr, sehr unterhaltsames Duo sein. Hekerin, überraschend im Tor, auch sehr positiv aufgefallen, weil wer das Spiel gesehen hat, wenn Hekerin im Tor bei Schalke nicht diese Riesenchance von Braunschweig verhindert, da stand es noch 0-0, und dann bereitet er das müsste das 1-0 gewesen sein von Mohr, bereitet er ja quasi, was heißt quasi, er bereitet es selber vor. Wenn es das beides nicht gegeben hätte oder vor allem sie in Rückstand geraten wären, dann hätte das Spiel auch komplett in eine andere Richtung gehen können. So fiel es sehr zugunsten der Schalke aus, finde ich sehr, sehr respektabel. Und ich glaube, Schalke-Fans können sehr, sehr gut gelaunt in diese Saison gehen. Der HSV hat mich auch überrascht. Nicht, dass sie Köln geschlagen haben, das ist gut. Das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Also Köln hat einen sehr, sehr guten Kader, deutlich weniger Abgänge, als man das befürchtet hat. Und dementsprechend erwarte ich auch von Köln eine ganz gute Saison. Aber es geht mir gar nicht so sehr darum, dass der HSV überhaupt gewonnen hat, sondern wie sie gewonnen haben. Weil, also ich spreche da aus jahrelanger Erfahrung. Wie lange ist es her, dass der HSV mit weniger Ballbesitz, weniger Chancen als der Gegner, mit einer enormen Effizienz vorm Tor eine Führung übers Ziel oder ins Ziel gebracht hat? Wie lange ist das her? Bestimmt hat es mal gegeben, ich habe es vergessen, aber das ist so ungewöhnlich für den HSV, was natürlich auch an Tim Walter lag und an dessen Spielphilosophie, aber trotzdem, das ist irgendwie, das zeigt, dass da ein anderer HSV am Start ist, würde ich behaupten. Köln hat mehr verdient in diesem Spiel, hatte große Chancen. Aber die Chancenverwertung bei Köln ist nicht erst seit gestern ein Thema. Also beim HSV würde ich sagen, bin ich überrascht, wie sie das dann am Ende gewonnen haben. Das lässt mich so ein bisschen positiver stimmen, dass es vielleicht auch mehr solcher Spiele gibt gegen gute Teams, wo man jetzt vielleicht spielerisch nicht zu 100% überzeugt, wo man vielleicht auch gar nicht der verdiente Gewinner ist, aber die man dann halt gewinnt. So, das ist halt der große Unterschied. Aber was ich finde, was dann beim HSV auch nicht zu verschwiegen werden darf eigentlich, und das wurde es teilweise, weil man hat dann auf die Expected Goals geguckt und das ist auch zu Recht natürlich, die, wo Köln weit voraus war, aber es gab super, super viele Situationen, wo der HSV einfach eine gute Umschaltsituation, einen richtig guten Umschaltmoment katastrophal ausgespielt hat und sie gar nicht erst in der Abschlussposition gekommen sind oder gar nicht zum Abschluss kamen, dementsprechend keine Expected Goals generieren konnten. Das zählt dann natürlich nicht mit in die Statistik, aber für alle, die das Spiel gesehen haben, da gab es Räume, die man definitiv nicht genutzt hat in der Kölner Defensive. Ansonsten gab es, finde ich, wenig große Überraschungen und Enttäuschungen. Also meine beiden Aufsteiger-Tipps, Karlsruhe und Hannover, finde ich, haben es beide gut gemacht. Also KSC natürlich nicht gut 0-2 gegen Nürnberg in Rückstand zu geraten. Aber sie haben auch schon bis zum 0-2 oder bis dann zum Anschlusstreffer haben sie massig Chancen liegen gelassen. Also man hätte hier gar nicht mit 0-2 hinten liegen müssen. Tsivtsivadze ist einfach ein richtig guter Stürmer. Ich drücke dem KSC die Daumen, dass sie ihn bis zum Ende der Transferphase halten können. Das ist das Problem an der zweiten Liga. Da können sich noch ein paar Leute richtig gut präsentieren. Tsivtsivadze hat das gemacht mit 3 Treffern. Der war nicht zu verteidigen in dem Spiel. Und trotz der Niederlage von Münster, fand ich, Münster hat einen guten ersten Eindruck in der zweiten Liga hinterlassen. Also die hatten richtig gute Chancen. Das Ergebnis am Ende gegen Fürth fand ich etwas zu deutlich. Das hat nicht ganz so den Spielverlauf wiedergespiegelt. Wie gesagt, am Ende hat Fürth auch verdient gewonnen, aber Münster hat sehr, sehr gut mitgespielt, hätte noch das ein oder andere Tor mehr machen dürfen. Und Enttäuschung, gerade da, finde ich, muss man nach dem ersten Spieltag vorsichtig sein. Denn, also die Hertha würde ich jetzt hier mal nennen, aber halt auch, also, wo fange ich an? Die Hertha ist eine Enttäuschung, grundsätzlich finde ich, nicht unbedingt an dem gemessen, was ich von der Hertha diese Saison erwarte, weil ich habe große Zweifel, dass das mit Fjell funktioniert. Der Kader sieht eigentlich auf dem Papier gut aus. Man hat quasi keine sehr wichtigen Spieler verloren. Nur jetzt Reese erstmal verletzungsbedingt, aber vielleicht ist das auch das große Glück der Hertha, dass Reese sich verletzt hat, weil wer weiß, ob er ansonsten dieses Jahr noch bei der Hertha gespielt hätte. Also trotzdem muss ich sagen, die Hertha hat spielerisch enttäuscht, weil die Aufstellung ist ihm schon mal auf die Füße gefallen und dann, ich war im Stadion, kam da einfach vor allem mit Ball sehr, sehr wenig, sehr uninspiriert, wirklich eine zähe Kost einfach und da finde ich, da musst du mit diesem Kader und einem Trainer, der sich ja auf die Fahne schreibt, dann auch in Ballbesitz zu glänzen, musst du, finde ich, schon mehr anbieten, wobei man auch sagen muss, Paderborn ist jetzt alles andere als eine Laufkundschaft. Die waren wiederum sehr, sehr effizient. Ivo Mazza, da hat man eine Perle in Berlin, glaube ich, mit diesem Mann. Hat ein paar sehr gute Aktionen, vielleicht hier und da in der Entscheidungsfindung noch nicht so ganz da, aber hat sich auch körperlich echt gut behauptet für das erste Spiel jetzt in dieser Saison als so junger Spieler. Reese fehlt an allen Ecken und Enden und wenn ich das sage, meine ich vor allem die linke Seite, aber der ist schon ein Unterschiedsspieler einfach für Hertha und der fehlt und der wird noch ein bisschen länger fehlen, aber das muss man schon da ein bisschen anders, finde ich, lösen, vor allem mit Ball mit diesem Kader. Wir machen weiter mit einer sehr schönen Frage von Astronaut 1807. Gute Krögi, Männer sagen, ich vermisse ihn und denken dabei an Juan Arango und Milivoje Novakovic. Welche, in Klammern random, Bully-Baller werden für immer mietfrei in deinem Kopf leben, obwohl du eigentlich gar nicht so genau weißt, warum? Bei mir ist es unter anderem Aristide, die Mainzer Ananas Bonse. War das sein Spitzname? Ah, wegen der Frisur? Ah ja, gut, macht Sinn. Grüße aus der Stadt, die perfekt ist, um einen neuen Track aufzunehmen. Wo auch immer das sein mag. Also Ich sage selten, ich vermisse Juan Arango oder Milivoje Novakovic, aber ich weiß genau, was du meinst. Diese Spieler, an die man einfach zu häufig denkt, für das, was sie vielleicht gemacht haben in der Bundesliga. Also der erste, der mir hier eingefallen ist, passt nicht so zu 100%, weil er war über Jahre lang einer der besten Spieler in der Bundesliga und das ist Marcelinho. Ich denke einfach wirklich viel zu häufig an Marcelinho. Liegt vielleicht daran, dass ich ein T-Shirt habe mit Fotos von ihm drauf. Und jedes Mal, wenn ich das T-Shirt in meinem Schrank sehe, schon mal an ihn denke. Aber grundsätzlich, also ich weiß nicht, wie oft ich auch hier schon on air die Story erzählt habe, seine Haar-Fail-Story, seine Friseur-Fail-Story, wo er sich, weil er so glücklich in Deutschland war, er hatte ja immer unterschiedliche Haarfarben, meistens blond, aber dann auch manchmal ein bisschen ausgefallener, und er wollte sich eine Deutschlandflagge in die Haare färben lassen, sprich schwarz, rot, gold, blond, gelb, wie auch immer. Hat das aber mit der Reihenfolge nicht so ganz hinbekommen. Ich weiß nicht, ob es an ihm lag, an seinen Flaggenkenntnissen oder am Friseur. Auf jeden Fall kam er dann beim Bundesligaspieltag mit schwarz, gelb, rot auf den Platz. Mit der Belgien-Flagge, wenn man so will. Ja, aber hat wie immer gut gespielt. Einfach ein super Spieler. Ja, auch so ein Spaßvogel gewesen in der Bundesliga. Ein gute Laune-Spieler, an den denke ich sehr häufig. Dann denke ich zu häufig definitiv an die Hoffenheimer Aufstiegsmannschaft. Vielleicht liegt es an Ralf Rangnick, und jedes Mal, wenn ich an Ralf Rangnick denke, was sehr oft ist, denke ich an diese Hoffenheimer Mannschaft. Weil die habe ich gefeiert. Mal alles, also mal da komplett davon abgesehen, wo die herkamen, wie die da nach oben gekommen sind. Aber diese Aufstiegsmannschaft hat unfassbar viel Spaß gemacht, das sich anzuschauen, die Spiele von dieser Hoffenheimer Mannschaft zu sehen. Ich erinnere mich halt noch, als wäre es gestern, an die Hinrunde, die Hoffenheim dann gespielt hat, in der ersten Bundesliga-Saison, wo sie, glaube ich, sind die Herbstmeister geworden. Auf jeden Fall waren sie echt lange auf eins. Dann gab es dieses Topspiel gegen die Bayern. Ich weiß noch, wo ich es geguckt habe. Aber diese Mannschaft mit Demba Ba, Chinedu Obasi, Vedat Ibisevic, gerade diese drei da vorne, unglaublich geil. Carlos Eduardo war da schon da dabei. Ich glaube, Sead Salihovic war schon mit dabei. Ein unglaublich begnadeter Standardschütze. Geile Mannschaft einfach. Dann habe ich noch weiter überlegt, Everton vom BVB. Die meisten sind halt schon echt lange her. Aber Everton vom BVB, ich tue ihm wahrscheinlich komplett Unrecht, aber gefühlt hat der nur eine Sache gemacht, und zwar, als sie Meister geworden sind, am letzten Spieltag, ich glaube, gegen Werder Bremen, das entscheidende Tor gemacht. Bestimmt hat er noch ein paar andere wichtige Tore gemacht, aber daran muss ich immer denken. Und dann nochmal so ein paar komplett random Sachen wie Tomislav Piplica, also diese Kommentatorenaussage, die muss er fangen, Faust und Fingern. Ich weiß nicht, wie oft ich, also die benutze ich gefühlt bei jedem Torwartpatzer, den muss er fangen, Faust und Fingern. Für alle, die die Szene kennen, ihr wisst, was ich meine. Und dann natürlich viele HSVer, also machen wir uns nichts vor, das ist der Verein, der große Teile meiner Jugend geprägt hat. David Jarolim, bei jedem Spieler, der das Spiel langsam macht, bei jedem Spieler, der den Fuß auf den Ball stellt, den Fuß auf den Ball stellt, denke ich an David Jarolim. Ich weiß gar nicht, wieso ich das so krass mit ihm verbinde, aber jeder Spieler, der ein Spiel langsam macht, was ich grundsätzlich halt nicht mag, vielleicht liegt es daran, und David Jarolim hat das wahrscheinlich viel gemacht, wenn ich das so mit ihm verbinde, ich denke immer an David Jarolim. HSV-Legende, gar keine Frage, aber das ist so die Verbindung. Ich meine, du hast geschrieben, Spieler, an die man denkt, ohne genau zu wissen, warum. Das sind jetzt die Spieler, die mir alle eingefallen sind, und dann habe ich aber trotzdem Gründe gefunden, warum ich an sie denke. Zum Beispiel Boubacar Sanogo, jedes Mal, wenn ich einen Boubacar sehe oder jemand Boubacar das Wort sagt, Boubacar Sanogo, ist ein Running Gag bei uns. Ah, Boubacar Sanogo, mein Kind mit dem Boubacar vorbei, sieht man gar nicht mehr so häufig, ne? Sind jetzt häufig diese Laufräder, oder ganz fancy, für Kinder diese Mercedes, also diese Sportwagen sozusagen, wo sich die Kinder reinsetzen können, anderes Thema. Und dann noch einer, richtig random, komplett random, aber ich kann mich erinnern, wie ich zu Hause am Mittagstisch sitze, wie jeden Tag, wenn ich aus der Schule zurückkomme, den Sportartikel aus dem Hamburger Abendblatt lese und da einen Artikel lese, dass der HSV ein Riesentalent verpflichtet hat und damit Vereine wie Chelsea, wie Barca ausgestochen hat, die alle an ihm interessiert waren. Was für ein großer Erfolg für den Hamburger Sportverein, dass man Mokolei Chrysantos verpflichtet hat. Großartiges Talent hieß es damals. Ich war hyped as fuck. Joa, könnt ihr mal nachgucken, wie die Karriere von Mokolei Chrysantos weiterverlief. Spoiler, nicht so erfolgreich. Und abschließend, auch daran denke ich viel zu häufig, weil ich kann sie, warum auch immer, fehlerfrei aufzählen. Gucken wir gleich, ob das stimmt. Und zwar die Transfers von Frank Arnesen, als er zum HSV kam, die er von Chelsea mitgebracht hat. Diese 5 jungen Spieler. Dieses Paket, was er einfach mitgebracht hat an Spielern. Pass auf. Gökhan Töre. Jakopo Sala. Da weiß ich den Vornamen nicht mehr, aber Rajkovic. Der hatte noch eine okay Zweitliga-Karriere, glaube ich. Jeffrey Bruma, würde ich sagen, ist der am Ende erfolgreichste gewesen von all denen. Und, wen habe ich vergessen? Oh, Michael Mencien. Das müssten die 5 gewesen sein. Ja, das ist eine Reihe von den Spielern, an die ich wirklich definitiv zu häufig denke. Und auch sagen würde, den einen oder anderen davon vermisse ich. Nächste Frage kommt von Noati. Noati hat bei Discord geschrieben, gute Krögi, kurz und knapp, Männerfußball bei Olympia, brauchen wir das eigentlich? Denkst du, es gäbe vielversprechende Alternativen zu der U23-Regelung? Oder findest du das vielleicht sogar ganz gut? Grüße aus der Stadt, in der demnächst 2 Bos an der Seitenlinie stehen werden. Ihr wisst, ich bin großer Olympia-Fan. Ich habe es am Freitag im Stream schon sehr ausgiebig vorgetragen, wie sehr ich Olympia einfach mag und wie emotional mich Olympia machen kann und wie großartig ich das da finde. Es gibt aber die ein oder andere Disziplin, auf die ich gut und gerne verzichten könnte. Und ich sag's euch, wie es ist, auf Männerfußball bei Olympia kann ich sowas von verzichten. Interessiert mich überhaupt nicht, weil da haben wir am Freitag auch drüber gesprochen. Es gibt halt den großen Unterschied, also Fußball kann emotional sein. Das Problem an Fußball ist aber, glaube ich, auch zum einen, dass da gerade im Profifußball auf der höchsten Ebene Multimillionäre sind, die Jahr für Jahr nicht nur Millionen verdienen, sondern auch ständig um Titel spielen. Und die Exklusivität, einen großen Titel zu gewinnen, ist einfach nicht so da, wie in vielen, vielen anderen Sportarten auf dieser Welt, vor allem die, wo Olympia der große, große Höhepunkt ist und der nur alle 4 Jahre stattfindet. Olympia hebt sich in den meisten Sportarten, was die Bedeutung angeht, so weit von allen anderen Wettbewerben ab, das gibt es im Fußball einfach nicht, im Männerfußball. Und das ist halt dieser große Unterschied, dass auch bei Olympia einfach in vielen Sportarten Leute am Start sind, gut, ist von Sportart zu Sportart unterschiedlich, aber es gibt Sportarten, wo die halt einen ganz normalen 9-to-5-Job ausführen und nebenbei für Olympia trainieren. Und für die ist das natürlich was ganz anderes. Und dann hast du Fußball, den Männerfußball, wo du ja auch das Turnier nur alle 4 Jahre hast, aber du hast im Fußball halt mit der WM, die alle 4 Jahre stattfindet, und einer EM oder Copa America und so weiter, diese Turniere, die auch relativ selten stattfinden und einfach im Fußballkontext eine viel höhere Bedeutung haben. Insbesondere, weil natürlich bei Olympia, du hast es angesprochen, diese U23-Regelung greift und gar nicht die Mannschaften mit ihren Topspielern auflaufen. Was natürlich Sinn macht, ja, gemessen am restlichen Fußball-Jahreskalender. Aber es ist einfach so bedeutungslos, würde ich nicht sagen. Ich glaube, in Deutschland hat Olympia noch mal eine geringere Bedeutung, was Männerfußball angeht, als in anderen Ländern. Aber trotzdem ist es einfach nicht ganz so, ja, ganz so wichtig, dieses Turnier. Und ich kann auch komplett drauf verzichten, weil ich bin der Meinung, Fußball braucht Olympia nicht. Also stellt euch eine Welt ohne Männerfußball bei Olympia vor. Nee, andersrum. Ist eigentlich das Gleiche. Also ich will sagen, Fußball braucht Olympia nicht und Olympia braucht keinen Männerfußball, um zu existieren, um hervorragend gut zu existieren. Die eine Seite braucht die andere überhaupt nicht. Olympia ist großartig, auch wenn Männerfußball nicht dabei ist. Fußball ist großartig, auch wenn Olympia nicht dabei wäre. Und es ist einfach nicht ansatzweise das größte Ereignis und das ist das, was Olympia eigentlich auszeichnet. Das ist in einer Sportart das größte, wichtigste, bedeutsamste Event alle 4 Jahre ist und das ist es im Fußball nicht. Bei den Frauen ist es nochmal wieder was anderes. Die Frauen sind grundsätzlich sehr, noch nicht allzu lange dabei. Ich glaube 96 das erste Mal und der Männerfußball schon das ganze letzte Jahrhundert. Also ich glaube Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Männerfußball olympisch. Bei den Frauen ist es was anderes. Da ist die Bedeutung dieser anderen Turniere in der gesamten Wahrnehmung noch nicht ganz so groß. Und deswegen ist, glaube ich, Olympia auch wichtiger im Frauenfußball. Gerade auch, weil es noch so neu ist. Und sie halt da würde ich nämlich zum Beispiel im Vergleich schon sagen, dass Frauenfußball in irgendeiner Weise Olympia braucht, diese Bühne Olympia braucht, um auch nochmal einen Boost zu bekommen. Jeder Aufmerksamkeitsboost tut dem Frauenfußball nach wie vor gut. Der Männerfußball, sind wir ehrlich, braucht den nicht. Ja? Das ist auch gar nichts Wertendes, sondern ich glaube, es ist einfach so, dass der Frauenfußball immer jede gute Bühne gebrauchen kann. Und da ist Olympia einfach, ja, für viele auch einfach ein Zugang, vielleicht dann, um mal Frauenfußball zu schauen. Und was hinzukommt, so grundsätzlich, und damit kann ich die Frage auch abschließen, es gibt einfach schon viel zu viele Fußballereignisse, Fußballturniere, Fußballspiele im ganzen Jahr. Da ist halt sowas wie Olympia dann einfach nichts mehr Besonderes. Vor allem nicht in einem EM-Sommer. Und das ist es ja nun mal. Es gibt außerdem, wenn wir schon bei dieser U23-Regelung sind, es gibt ja U-Turniere. Es gibt ja Weltmeisterschaften. Es gibt ja Europameisterschaften für den Nachwuchs. Es gibt einen Confed Cup, es gibt eine Nations League, es gibt genug Länderspielwettbewerbe im Männerfußball. Es gibt einfach grundsätzlich zu viel, vom Vereinsfußball ganz zu schweigen. Sowohl Fußballfans als auch Fußballer sind, glaube ich, einfach zu verwöhnt für Olympia. Und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, ich kann darauf verzichten. Ich brauche Männerfußball nicht bei Olympia. Olympia ist super, auch ohne Fußball. Next one kommt von PPPOOO. Nee, nur drei O's. 3055. Hallo Krögi, auf welche Mannschaften freust du dich kommende Saison am meisten? Warum freust du dich darauf? Und welche Teams haben für dich persönlich das spannendste Projekt? Liebe Grüße von einem Dorf Richtung des Bodensees. Grüße in ein Dorf Richtung des Bodensees. Ich glaube, das ist berufsgeschuldet, dass für mich halt, und das werdet ihr schon mitbekommen haben, oder dass für uns alle von Calcio Berlin Storylines einfach wichtig sind, weil Storylines erzählen den Fußball und unser Job ist es ja auch mehr oder weniger, den Fußball dann zu erzählen, wiederzugeben. Und da sind Storylines extrem wichtig und deswegen ist auch so ein Saisonstart immer so aufregend und spannend, weil jedes Jahr einfach Storylines aufgemacht werden, die man dann beobachtet oder auf die man auch besonders achtet und die man dann, auf die man sich freut letztendlich auch. Und dann bin ich mal so durchgegangen und dachte erst so, naja, dieses Jahr sind es ja gar nicht so viele. Und dann wurden es immer mehr. Und vor allem ist es immer bezogen oder häufig bezogen auf einen Trainerwechsel. Das, finde ich, macht einfach einen Verein in sich schon spannend. Wie schlägt sich Trainer XY bei der neuen Mannschaft? Es sind häufig auch Transfers. Und wenn du dann so durchgehst, also lass uns in der Bundesliga anfangen. Lass uns ganz oben anfangen. Ey, einer meiner Lieblingsspieler of all time zu aktiven Zeiten übernimmt jetzt einfach den FC Bayern München vollkommen überraschend. Nach einem riesen Trainer-Hickhack beim größten Club in diesem Land. Ein FC Bayern, der mal wieder was zu beweisen hat, der unter Zugzwang steht und an der Seitenlinie steht einfach Vincent Kompany. Kann das funktionieren? Wie funktioniert das? Dann holen die sich einen Spieler, den ich niemals in der Bundesliga erwartet hätte mit Michael Olise. Auf den ich mich mega freue, den ich großartig fand bei Crystal Palace letzte Saison. Gehen wir zum BVB. Auch da, Nuri Sahin, die Dortmund-Legende, Ex-Real Madrid-Spieler Nuri Sahin ist jetzt Trainer bei Borussia Dortmund. Ist uns das allen eigentlich schon bewusst, dass der an der Seitenlinie stehen wird? Nicht mehr Edin Terzic. Das macht ja, was das alles für Stories aufmacht. Dazu haben die viele neue Spieler geholt, haben gefühlt die halbe Liga aufgekauft, übertrieben gesagt. Vor allem, wenn sie jetzt noch Bayer holen. Das macht es dann nochmal wiederum spannend. Da kommen wir gleich noch zu. Funktioniert Guirassy so wie beim VfB, beim BVB und so weiter und so fort? Wenn wir weiter runtergehen in der Bundesliga. St. Pauli, nach Ewigkeiten mal wieder zurück in der ersten Liga. Ich kann jetzt als HSV-Fan nicht unbedingt sagen, ich freue mich darauf. Aber ihr wisst, ich habe Sympathien oder bin sehr offen gegenüber dem FC St. Pauli. Mag diesen Verein auch. Freue mich dementsprechend auch auf Hamburg in der Bundesliga. Ja, falscher Verein, okay, aber trotzdem freut man sich drauf. Aber vor allem gucke ich da sehr skeptisch und gespannt drauf, weil ich bin davon überzeugt oder bin der Meinung, dass der Erfolg vom FC St. Pauli sehr an die Personalie Hürzeler gebunden war. Und er ist jetzt weg. Und jetzt hat man mit Alexander Blessin einen Trainer, der auch ja schon für eine andere Philosophie steht, ein paar Ähnlichkeiten gibt es, aber trotzdem einen anderen Ansatz mit reinbringt, der jetzt auch nicht jetzt keine Vita hat, wo ich sage, krass, dass St. Pauli den bekommen konnte. Aber ich bin sehr gespannt darauf. Also, ja, wie gesagt, eine gewisse Skepsis. Aber wenn man skeptisch ist, dann guckt man ja auch Also man kann ja einem Projekt gegenüber oder einer Mannschaft gegenüber, einem Verein, skeptisch gegenüberstehen und trotzdem sich darauf freuen, um zu sehen, was dann letztendlich passiert. Nürnberg ist das beste Beispiel. Ich habe in unserer Prognose, habe ich Nürnberg als Enttäuschung der Saison genannt, weil ich sehr, sehr skeptisch bin, ob Miroslav Klose das hinbekommt an dem Projekt sozusagen, an dem viele, viele andere Trainer vorher mehr oder weniger gescheitert sind. Und Miroslav Klose ist eine komplette Wildcard als Trainer. Gleichzeitig wünsche ich es natürlich einer der größten deutschen Legenden, Erfolg zu haben mit dieser Aufgabe. Gönne ich ihm komplett. Gleichzeitig bin ich sehr, sehr skeptisch. Und dann gucke ich wiederum auf den Kader, den sie sich zusammengestellt haben, wo ich glaube, dass auch ein, zwei Spieler gekommen sind, weil Miroslav Klose da Trainer ist, und sage, eigentlich müssten die ja ganz gut sein, aber kriegt Klose das hin? Wir werden es sehen. Erster Spieltag sah es erst gut und dann gar nicht mehr so gut aus. Das zum Beispiel. Und wenn wir dann ins Ausland gehen, Arne Slot, ein sehr, sehr spannender Trainer, muss jetzt mit die größten Fußstapfen des europäischen Fußballs füllen, die es aktuell irgendwie gibt. Die von Jürgen Klopp bei Liverpool. Und das aktuell noch komplett ohne neue Spieler, ohne Transfers. Kann das funktionieren? Hürzeler, um auf den nochmal zurückzukommen, als Brighton-Coach, als De Zerbi-Erbe, kann das funktionieren? De Zerbi, drehen wir das Rad mal weiter, De Zerbi bei Marseille, immer noch der Wechsel von sowohl von Spielern als auch Trainern, den ich am wenigsten nachvollziehen kann. Was will der in Marseille? Kriegt der das wieder hin, dass Marseille wieder an die Spitze des europäischen Fußballs kommt? Oder zumindest mal in die Nähe der Spitze, was den französischen Fußball angeht? All solche Fragen, das sind alles Storylines, das sind Fragen, die erst im Laufe der Saison beantwortet werden. Hansi Flick mit einer Mammutaufgabe beim FC Barcelona mit Heiko Westermann als Assistenztrainer? Was ist das denn für eine Geschichte? Was ist das denn für eine absurde Geschichte? Gleiche Liga, Mbappé, endlich bei Real Madrid angekommen, aber wer spielt dann wo? Wo spielt Vinicius Junior? Wo spielt Mbappé? Was ist mit Rodrigo? Was ist mit Endrick, der ja jetzt auch vor seiner ersten Saison steht? Es ist großartig, was diese Saison, diese anstehende Saison schon an Storylines einfach vorgefertigt hat sozusagen. Wo man einfach das Ganze, du kannst dich in den Sessel zurücklehnen und darauf warten, wie diese Storylines auf einen zugerollt kommen. Ja, und dann musst du sie nur noch abgreifen oder wir müssen sie hier bei Calcio Berlin nur noch abgreifen und darüber sprechen. Aber ich glaube, es gibt sehr viel, auf das wir uns alle freuen können in der kommenden Saison. Und dann wird es natürlich immer noch diese Teams geben, die völlig unerwartet irgendwie spannend sind und spannende Storylines liefern, wie Girona oder Bologna letztes Jahr, die quasi aus dem Nichts kamen, mehr oder weniger. Juve mit Thiago Motta. Auch eine Sache, auf die ich sehr gespannt achte. Dann kommen wir zur Frage von BRWA Rwolzing. Moin Krögi, nach dem Heimtrikot-Ranking für die zweite Bundesliga folgt noch ein Auswärtstrikot-Ranking und falls nicht, was sind deine Top 3 und Flop 3 Trikots? Grüße aus der Otto-Stadt. Ihr werdet es mitbekommen haben, ich bin aktuell alleine hier. Alex ist krank, gute Besserung. Niklas und Nico sind diese Woche im Urlaub. Dementsprechend wird es erstmal kein Auswärtstrikot-Ranking geben, weil das wäre von mir alleine und das ist fast ein bisschen langweilig. Aber deswegen habe ich die Frage hier mit reingenommen, weil ich die für mich auch noch gar nicht beurteilt hatte. Man muss dazu sagen, es gibt noch ein paar Vereine in der zweiten Liga, die keine Auswärtstrikots Stand jetzt rausgehauen haben. Fangen wir mal mit den Flops an, würde ich sagen. Ich finde Elversberg heim ganz gut. Elversberg auswärts finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Dieser Nike-Trend jetzt mit diesem, ich nenne es jetzt mal Kragen, es ist nicht der Kragen, aber ihr wisst, was ich meine, mit dieser Einfärbung, Frankfurt hat das auch beispielsweise, da mag ich die Farbe nicht. Was ist das für eine Farbe? Ist das beige? Soll das Gold sein? Keine Ahnung. Und dann diese Risse. Wie gesagt, beim Heimtrikot, diesen Streifen finde ich gut, aber hier diese Risse sehen wirklich so aus wie das, was Niklas schon beim Heimtrikot beschrieben hat, wie so hässliche Musteraufkleber auf Autos, weißt du, wo dann so der Panther durchkommt und sich durchreißt, ja, so sieht das ein bisschen aus. Bisschen trashig, mag ich nicht Elversberg auswärts. gibt einige Trikots, Auswärtstrikots, die ich nicht so gut finde. Mehr als gute, würde ich behaupten. Schalke auswärts auf der 2. Schalke heim, überragend. Schalke auswärts, meh. Schalke drittes übrigens auch, überragend. Würde ich, glaube ich, sogar noch über das Heimtrikot setzen. Schalke drittes Trikot, Banger. Schalke auswärts, nope. Also, es ist wieder die alte Debatte. Adidas Teamgeist-Design. Aber zu viele Farben, zu wild. Weißer Untergrund, schwarzer Sponsor, schwarzer Ausrüster, schwarze Streifen auf den Schultern. Dann hast du aber noch grüne Längsstreifen. Und auch hier, die Streifen sind grün. Und dann aber blaues Logo. Dann mach doch das Logo schwarz. Was soll das Grün dabei? Ich weiß, Schalke hatte hin und wieder mal grüne Trikots, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn du schon in diese Grün-Richtung gehst, dann zieh es halt durch. Aktuell sind es 4 Farben einfach auf diesem Trikot und nichts passt zueinander in meinen Augen. Gar nicht gut. Nürnberg und Düsseldorf haben übrigens auch bei ihren Auswärtstrikots ähnlich zusammengewürfelte Varianten dieses Trikots. Und auf der 1, Braunschweig auswärts, in meinen Augen ein chaotisches Trikot. Wildes Muster, hier sind wir wieder beim Thema Bussitze. Es sieht halt wirklich aus wie ein Bus. Das kannst du wirklich auf einen Bus in der BVG drauf nähen. Oder es würde keinem auffallen, dass das kein normaler Bezug ist, sondern ein Braunschweig-Auswärtstrikot. Es tut mir leid. Und dann noch der Kragen und hier die Ärmelbündchen in 3 verschiedenen Farben. Sind wir in der Clownschule oder was? Nee. Aber gute Trikots gibt's auch. Bin ich vielleicht ein bisschen biased? Wobei, ich glaube, es kommt auch ganz gut an. Ich glaube, es spaltet sehr. Ich bin auf der positiven Seite beim HSV-Auswärtstrikot. Heimtrikot ist nix. Auswärtstrikot, ja, gewöhnungsbedürftig, kann ich verstehen. Bias bin ich gar nicht jetzt mal aus HSV-Perspektive, sondern aus Hamburg-Perspektive, weil das ist wie nennt man die, diesen Fischerhemden. Ich glaube, Finkenwerder Fischerhemden ist der offizielle Begriff. An denen ist das nachempfunden so ein bisschen. Die sehen so ähnlich aus und die tragen immer so ein rotes Halstuch, deswegen dieser rote Kragen. Gewöhnungsbedürftig, ich mag es. Ich glaube, es bekommt, wie gesagt, ich glaube, es polarisiert. Aber ich finde diesen Style sehr, sehr schick. Eigentlich bin ich kein Fan von Querstreifen und habe gleich 2 Trikots mit Querstreifen hier in meiner Top 3. Das HSV-Auswärtstrikot finde ich sehr, sehr gut. Platz 1, Platz 2 kommt vorher noch. Hannover auswärts. Ich mag den kompletten Hannover. Trikotsatz. Ich weiß nicht, was Hannover mir angetan hat mit diesem Satz. Also, sogar die Torwart-Trikots sehen geil aus. Das dritte Trikot sieht geil aus. Heim sowieso. Das ist fast noch das Schwächste, das Hannover-Auswärtstrikot. Landet aber so weit oben, weil ich generell den Auswärtstrikotsatz nicht so gut finde. Aber das eingeweißte Logo, die Ärmel sehen geil aus. Die Farben, finde ich, das Schwarz und dieses Grün passen gut zusammen. Einziger Störfaktor, dieser Streifen hier, der hier aufhört für den Sponsor, was Sinn macht, aber es sieht irgendwie komisch aus, dass der dann so kurz aufhört, aber es trotzdem ja zweigeteilt bleibt. Und auf der 1, Hertha auswärts. Hertha auch einen sehr, sehr guten Satz. Wie gesagt, kein Fan von Querstreifen eigentlich, aber die Hertha macht das hier, finde ich, sehr, sehr gut. Das Schwarz mit dem Dunkelblau, das harmoniert sehr gut. Und hier stört halt der Sponsor null. Der passt da perfekt rein. Und den Kragen mag ich. Hertha auswärts auf der 1. Dann kommen wir schon zur vorletzten Frage. Tatsächlich, die vorletzte Frage kommt von Nibor. Moin Krögi, wie schätzt du das Verhalten vom BVB auf dem Stürmertransfermarkt ein? Ist es sinnvoll, einen Bayer als Füllkrug-Ersatz zu holen und wie siehst du den Fit? Beste Grüße aus Elbflorenz. Ich habe gestern, wie gesagt, eine Reaction zum Transfer von Niklas Füllkrug vom BVB zu West Ham United gemacht. Findet ihr hier oben nochmal, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Da habe ich den Transfer, den vielleicht kommenden Transfer von Maximilian Bayer von Hoffenheim zum BVB nur kurz angerissen. Aber was ich gesagt habe, ist, es könnte sein, dass der BVB in den besten BVB-Transfers des Sommers quasi reinstolpert. Weil man hat ja nicht mit dem Füllkrug-Transfer geplant. Man hat aber ein so gutes Angebot von West Ham bekommen, dass man da nicht widerstehen konnte, was ich nachvollziehen kann. Und wenn das zur Folge hat, dass man jetzt Maximilian Bayer holt und das sonst nicht zustande gekommen wäre oder nicht in den Überlegungen oder nicht möglich war, dann, glaube ich, wird man quasi zu seinem Glück gezwungen. Weil ich bin der Meinung, auch wenn ich dir widersprechen würde, weil Maximilian Bayer ist natürlich auf dem Papier dann einen Füllkrug-Ersatz, wenn er von den Millionen, die Füllkrug bringt, finanziert wird und auch Offensivspieler ist. Aber die sind halt, was den Spielertypen angeht, so komplett unterschiedlich. Deswegen tue ich mich da schwer, ihn als Nachfolger zu betiteln. Aber Maximilian Bayer wäre perfekt für den BVB. Wirklich ein perfekter Fit, ein perfekter Transfer. Weil du kannst nicht nur mit Zielspielern in die Saison gehen für diese Mittelstürmerposition mit Guirassy und Allaire. Du brauchst eine spielerische Alternative. Du brauchst jemanden mit Tempo vielleicht auch mal. Oder du sagst, Maximilian Bayer ist so gut, das ist eigentlich egal, wo der spielt. Er wird spielen, no matter what. Auch wenn Guirassy super funktioniert und wir den einfach jedes Spiel von Anfang bis Ende drauflassen, Maxi Bayer wird spielen, weil er eben auch auf dem Flügel spielen kann, vor allem auf der linken Seite. Bayer könnte Guirassy, wie gesagt, spielerisch anders ersetzen, aber ich glaube, gerade wenn wir auf die Flügel gucken, und mit Flügel ist ja auch gemeint, also Adeyemi und Malen waren auch Spieler, die auch mal im Zentrum gespielt hat bei ihren Vereinen vorher. Du hast einfach diese Flügelspieler, die auch Torgefahr ausstrahlen müssen. Und dafür ist Maxi Bayer ja perfekt. Vor allem nach dem Abgang von Sancho finde ich schon, dass du auf der Flügelposition noch jemanden gut gebrauchen kannst. Daniel Malen ist auch umworben. Weiß ich nicht, ob der bleibt. Adeyemi, bisher jetzt im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht das, was man erwartet hat. Freundlich ausgedrückt. Bino Gittens ist einer, der sehr jung ist, sehr viel Talent hat. Vielleicht dieses Jahr seine Breakout-Saison hat, aber trotzdem natürlich erstmal noch was beweisen muss. Und wenn du am Ende Guirassy in der Sturmmitte, Malen über rechts und Maxi Bayer über links hast, das wäre eine Bombenoffensive. Die wäre richtig, richtig gut. Und dieses Paket von Maxi Bayer aus Tempo, Größe, der ist 1,85, seiner Flexibilität, was die Position angeht, dieser unfassbaren Abschlussstärke und dem Entwicklungspotenzial, was noch in ihm steckt. Dieses Paket hast du nicht in der Offensive beim BVB. Und er hat letzte Saison schon mehr Tore bei Hoffenheim gemacht als Füllkrug für den BVB. Wenn Bayer zum BVB wechselt, dann wird er spielen, egal wo. Weil ich finde, Bayer ist jetzt kein 1-zu-1-Vergleich, aber wenn du dir anschaust, wie gut Guirassy und Under funktioniert haben, Guirassy und Bayer wäre anders, aber in gewisser Weise auch ähnlich. Also Bayer und Under sind unterschiedliche Spielertypen. Trotzdem ist Bayer einer, der quasi so ein bisschen so wie so ein Satellit. Ich fand, Under war so ein bisschen der Satellit von Guirassy. Taucht hier auf, taucht da auf, taucht neben ihm auf, taucht vor ihm auf, hinter ihm. Und Bayer kann das auch. Wenn ihr euch mal Szenen von Bayer anschaut, und das habe ich jetzt in der Vorbereitung auch nochmal viel gemacht, Bayer taucht links auf. Bayer ist im Sturmzentrum. Bayer wird tief geschickt, sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum. Bayer taucht rechts auf. Bayer kann sich fallen lassen. Und dann bringt Bayer eben noch etwas mit, was, finde ich, kaum jemand in dieser Offensive stand jetzt hat beim BVB, nämlich einen unglaublichen Hunger, den Ball zurückzuerobern oder auch diese Dynamik gegen den Ball. Und das könnte unter Şahin sehr, sehr wichtig werden. Müssen wir erstmal schauen, wie Şahin spielen lässt. Wenn wir auf seinen Output als Vorlagengeber schauen, sieht das noch dürftig aus, grundsätzlich. Aber wenn man da mal so auf die erweiterten Statistik schaut, was Expected Assists ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, aber vor allem auf Schlüsselpässe. Der macht 0,49 Schlüsselpässe pro 90 Minuten. Das ist ein absoluter Topwert. Aber er braucht halt auch die Spieler, die dann halt aus diesen Schlüsselpässen was machen, was gefährlich wird, was dann am Ende auch zum Torerfolg werden kann. Und wie gesagt, ich bleibe dabei. Ein Maxi-Bayer-Transfer für den BVB würde ich positiver bewerten als zum Beispiel einen Großtransfer, einen Anton-Transfer. Und Couto und Guirassy sind beides gute Transfers in meinen Augen. Aber Bayers Ceiling, Bayers Potenzial ist nochmal ein ganz anderes als bei allen anderen Spielern, die du geholt hast. Liegt natürlich auch daran, dass er, glaube ich, auch dann der Jüngste wäre. Also, müsste auch jünger sein als Couto, aber natürlich jünger als die anderen. Aber trotzdem, das wäre ein super Transfer für den BVB.
Das war Frau Kaltschow für heute. Video liken, wenn euch das Ganze gefallen hat, natürlich. Kanal abonnieren. Was muss man noch machen? Kommentieren natürlich das Ganze auch noch. Da wird bestimmt wieder eine geistreiche Frage drin sein in den Kommentaren, die natürlich beantworten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.